Zeit ist vorangeschritten, aber schön ist, in der Gemeinde zu sein, wenn die Räumlichkeiten sich füllen. Urlaubszeit geht zu Ende und wir treffen uns wieder ein. Wenn man sich so überlegt, ist es heutzutage wichtig zu beten. Es ist heutzutage wichtig, den Tag mit dem Herrn zu beginnen. Grundsatzfrage stelle ich oft. Wissen wir, wie es heute Abend ausgeht? Wissen wir, ob wir morgen noch da sind? Wie schnell ist es heutzutage, dass vorbei ist? Und ich habe euch ein paar Bilder, die du mal zeigen kannst. Hier zeigt, wenn du gerufen wirst und auf eine Baustelle komm und gerufen werde und du siehst hier links ein LKW, rechts ein LKW, was schaut mittendrin raus? Was ist das, Kinder? Was ist das? Man denkt also, du kommst auf eine Baustelle hingefahren, hat vorher was angerufen und sagt, was passiert? Und dann, das war die Mitarbeiterin, das passiert ist und nichts Gutes gewesen. Und was ist da? Nächste Bild bitte. Schönes Bild da. Dann kommen wir näher. Und was sehen wir dann? Und dann das dritte Bild. Dann sehen wir den Käfer auf dem Kopf. Habe ich das in der Früh gewusst? Weiß ich, wie der Tag oft abgeht? Und sagt dem Herrn sehr Dank, dem Mitarbeiter, der da stand, ein bisschen verstauchen, mehr nicht. Das Erdreich, der ist seitlich an der Grube vorbeigefahren, das Erdreich hat nachgegeben und die Maschine lag auf dem Kopf. Das Besondere dabei ist, hier, es ist Wasserschutzgebiet 1, da ist der Trinkwasserbrunnen. Wisst ihr, was das heißt? Da wird das Wasser für die Gemeinde unter Schleißheim, Oberschleißheim gezogen. Ein neuer Brunnen gebohrt worden. Darf nichts passieren. Und da, wo gerade nichts passieren sollte, da passiert etwas. Da, wo Wasserschutzgebiet 1 ist, wo der Brunnen ist für die Leute zum Trinken, genau da muss das Gerät runterfallen, genau da ist was passiert, was du nicht erwartest. Warum? Weißt du es in der Früh? Noch ein Bild. Zwei Privatleute haben versucht, ein Grundstück zu runden, habe ich schon mal davon erzählt, und wird gerufen, es ist nicht gut gegangen. Was ist passiert? Baumelt auf Nachbarshaus. Was machst du dann? Rennst du davon? Was machst du dann? Was machst du, wenn etwas kommt, mit dem du nicht rechnest? Was machst du, was, wenn du im Leben was erfährst und sagst, das ist geschmackig? Warum gerade muss mir das passieren? Baum auf Nachbarshaus, Autokran geholt, angehängt mit drei Punkten, so das Gleichgewicht, dass das Ding weggehoben wird, der Baum weggehoben wird, der Baum ist dann durch die Luft geschwebt und auf die Seite gehoben. Aber warum? Noch ein Bild. Die nächste, eine dritte Gegebenheit. Mitarbeiter transportiert einen Bagger. Bagger oben an der Brücke nicht durchgepasst. Hermann, komm. Noch ein zweites Bild dazu. So von hinten. So hing er dann. Und danke. Wir wissen oft nicht, wie der Tag ausgeht. Ist es wichtig, den Tag in den Herrn Hand zu legen und uns damit Kraft und die nötige Ausrüstung zu holen, den Herrn zu erleben, den Tag zu erleben. Ich bin Gott dankbar, dass ich das Vorrecht habe, im Wort zu lesen, mit ihm den Tag zu begehen. Denn oft ist der Tag nicht einfach, was man erleben darf. Und ich habe euch schon Zeugnis ablegen dürfen, sei es Herrn, es vergeht kein Tag, wo du nicht eine Erfahrung mit dem Herrn machst. Nicht immer so was Spektakuläres, aber Dinge, die oft einem schon sehr nahe gehen. Und deshalb habe ich heute auch das Thema gewählt, Zustand der Toten. Wenn wir erleben oft Dinge, und ich bin Gott dankbar, dass noch keiner bei mir sterben musste. Es gibt fast keinen großen Abbruchunternehmer in München, wo nicht ein Mitarbeiter schon gestorben ist. Verschiedene Vorkommnisse. Wenn ihr den Bagger gesehen habt, der auf dem Kopf lag, hat es nicht viel gebraucht und er weg gewesen. Türe offen rausgefallen, Bagger drauf und vorbei. Und das wäre nicht das erste Mal gewesen. Und ich bin ihm Gott dankbar, dass ich verschont worden bin vor einem toten Mitarbeiter. Dem Herrn sei Dank. Zustand der Toten. Warum sterben wir? Wir werden geboren, sage ich oft, um zu sterben. Aber wir haben in Römer 6, 23 einige Texte, und lasst uns die Bibel aufschlagen, dass wir doch miteinander studieren und verstehen, über den Tod nachzudenken, auch wenn es uns schwerfällt. Früher im Mittelalter war der Tod etwas in der Familie, was Allgegenwärtiges. Früher hat man mit dem Tod eher umgegangen, eher gelebt. Da war so etwas, wenn Krankheit, wenn Unglück war, da war Tod viel näher als heute. Heute schiebt man den Tod weit weg. Aber früher in Ortschaften, da war das was Allmonatliches, Allwöchentliches, dass jemand gestorben ist. Und heute ist Tod etwas weit weggeschobenes. Aber Tod, wenn uns berichtet in Römer 6, Kapitel 6, Vers 23, im sechsten Kapitel des Römers, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er sagt dazu, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Durch was kam der Tod in die Welt? Durch die Sünde. Der Sünde sollt ist der Tod, auch gesagt. Und wir haben ein Beispiel, und wir lernen es nicht nur auch in der Kindersabbatschule, lieben Kinder. Wenn wir hier den Garten Eden anschauen, im 1. Mose, haben wir auch das Beispiel hier vom Herrn, 1. Mose Kapitel 3, ab Vers 22, uns berichtet. Einmal hat Eva von dem Baum genommen, um zu erkennen, was? Gut und böse. Wir haben alle ein Gewissen und können erkennen, wenn etwas richtig oder verkehrt ist. Oft sind wir auch gepolt, so im Spürsinn. Man sagt nicht nur als Männer die Frau mit dem siebten Sinn, aber sollte auch jeder haben, zu erkennen, was richtig und verkehrt ist. Aber es gibt noch etwas anderes, einen anderen Baum. Und hier wird er berichtet im Vers 22. Und Gott der Herr sprach, sieh, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, vor dem ich genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Erden die Cherubim lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wenn der Mensch damals Adam und Eva noch vom Baum des Lebens genommen hätte, was wäre dann gewesen? Hätte ewig leben können, auch eine Sünde. Aber durch die Sünde sind wir was? Degradiert. Und auch wenn Satan es geschafft hat, dass der Mensch glaubt, dass der Mensch umso weiter die Menschheitsgeschichte geht, dass der Mensch immer schlauer und immer weiser wird und immer älter wird. Aber was nimmt der Mensch zu oder ab? Denn die Menschheitsgeschichte, wird die besser oder schlechter? Nimmt der Mensch zu oder ab? Selber darüber nachzudenken. Und die Fähigkeit, eine Pyramide zu bauen, als Beispiel, ohne die heutigen sogenannten Hilfsmittel, die man hat, wie kann man das? Und wer weiß, was vor der Sintflut die Menschheit schon alles geschaffen hat. Denkt darüber nach, Populationsberechnung, vor der Sintflut waren es 1 Million Menschen auf Erden, 100.000, wer bietet mehr? Populationsberechnung, hat man mal angestellt. Man geht davon aus, dass weit mehr als 1 Milliarde Menschen auf Erden waren. Und die eine sehr hohe Kultur hatten. Aber es ist nicht unser Problem, es ist nur, dass wir nicht denken als Mensch, wir sind ja die Wissendsten und wir sind die Schlauesten heutzutage, 2014, wir wissen alles. Aber nur als Beispiel hier. Wir haben ein Zeugnis im 1. Thessaloniker, Brief, Kapitel 4. Was ich diese Woche auch jemand, einem Zeugen Jehova, mitgeben durfte, einen Handwerker, den ich gern habe, einen Malermeister. Und Dieser Malermeister hat auch unsere Gemeinde gemalt, innen. Dieser Malermeister war hier und hat auch uns hier die Gemeinde verschönert. Habe ich die Woche wieder getroffen und mir ein bisschen fachsimpeln ist immer schön und wir mögen uns sehr gern sogar und tauschen uns aus und haben dieses über das Thema gesprochen. Ob der Herr auf Erden sein Reich aufrichten wird, hier jetzt und immer da, oder ob wir was steht hier geschrieben? Lasst uns lesen. Im 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt und wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Was hat der Rest, der nicht weiß, um was es geht? Was steht da? Damals schon geschrieben, keine Hoffnung. Also die nicht wissen, um was es geht, die müssen ja nicht Angst haben, haben keine Hoffnung nicht, denn die wissen ja nicht, wie es funktioniert. Was haben wir für ein Vorrecht? Wir dürfen wissen, was nach dem Tod geschieht, was funktioniert. Also der Herr sagt ja selber, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebendenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Schlafenden keineswegs zuvorkommen werden. Also wir müssen keine Angst nicht haben. Ob wir vorher sterben oder lebendig es erleben, die Wiederkunft. Keiner kommt zu spät. Wir brauchen keine Angst nicht haben, dass wir es nicht erleben. Sondern unsere Angst ist die einzigste, ist welche? Haben heute in der Lektion drüber gesprochen. Sind wir dabei? Sind wir errettet? Im Mittelalter, und ihr kennt das Büchlein, vor wem sollte ich fürchten? Habe ich euch mal gegeben und lest es mal. Wenn er es erträgt, die einzigste Frage der Märtyrer war, sind sie errettet? Alles andere haben sie losgelassen. Und hier ist genauso, was du sagst, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst, wer beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken des Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wer hat denn die letzte Zeit, liebe Kinder, habt ihr im Himmel schon mal eine große weiße Wolke gesehen? Anna, hast du eine große weiße Wolke schon mal gesehen? Wenn du in den Himmel raufschaust und die Sonne scheint und trotzdem so ein bayerischer Himmel und hast du eine riesengroße weiße Wolke gesehen. Kannst du dir vorstellen, wenn die ganze Wolke dir entgegenkommt und da sind tausende von Engel drauf. Und der Herr kommt wieder und wenn du siehst mal so nach dem Regen, nach dem Gewitter und wenn dann eine Wolke noch da ist und die riesengroße weiße aufgeblasen ist, sage ich immer so eine Wolke da und dann kommt die entgegen und sagst, mein Mensch, was bist du eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Denn du erkennst gar nicht, um was es geht. Du stehst da selbst im Brett vorm Kopf und du merkst gar nicht. Und weil ich so einen Holzkopf, wenn man so eine Schuhschachtel aufhabe, sage ich, liebe Holz, deswegen sage ich es mal, wo ich mir selbst im Weg stehe. Und du merkst gar nicht eigentlich, um was es geht. Und hier das Beispiel dazu, wenn der Herr so wiederkommt und hast so eine weiße Wolke und du siehst da drauf, die Engel und ihn kommen, weißt du, wie gewaltig das sein wird? Und dann kann man verstehen, wenn sich die Menschheit sich in Klüften und sich versteckt, weil sie dieses gewaltige Schauspiel gar nicht ertragen können. Sondern wenn die Wolke mit diesen Engeln entgegenkommt und dann die Menschheit merkt auf einmal, hoppla, ich habe was verpasst, ich habe einen Fehler gemacht. Und die Tür ist zu, von Gottes Hand gemacht, wie bei dann letztes Mal bei der Arche hat der Herr die Tür zugemacht. Denn Noah hätte was gemacht, wenn die Leute dran klopfen. Bestimmt wieder aufgemacht, menschlich, jetzt aufgemacht, kommt alle rein. Aber der Herr hat die Türe zugemacht. Und am Ende, wenn dann die Engel wiederkommen, ist dann entschieden, die Versiegelung war. Wer fernein gut ist fernein gut, wer fernein böse ist fernein böse. Nützt dann etwas noch hier, ich klopfe an und sage, ich will dabei sein, dann ist es rum, endlich rum, vorbei ist es. Und entschieden ist es. Und was sagt er hier, steht am letzten Satz, seid traurig mit diesen Worten. Vers 18, was steht geschrieben? zu tröstet. Bei mir steht, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Warum? Denn wir brauchen keine Angst nicht haben, wir kommen zu spät. Wir brauchen keine Angst nicht haben vom Tod. Jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag näher zum Herrn. Verstehen wir das? Jeden Tag, der vergeht, wenn wir keine Angst nicht haben, ob wir 30, 40, 60, 80 sind, wo ist das Problem? Jeder Tag ist ein Tag näher zum Ziel. Und genau Satan versucht uns vorzugaukeln, jetzt habe ich Falten, jetzt hat sich was verändert, jetzt ist ein Problem da, jetzt habe ich die Zeit verpasst, jetzt habe ich nichts mehr geschafft, jetzt habe ich die Zeit vergammelt, sonst sollte man zwar nicht Zeit Blödsinn machen, aber jeder Tag ist ein Tag näher zum Ziel. Warum freuen wir uns dann nicht? Wenn du dich auf den Urlaub freust, auf Geschenke, wenn Geburtstag ist, ja, freuen wir uns da, Kinder? Wenn Geburtstag wird, ne? Dann sag Mama, ich muss was verstecken, weil sonst, wenn wir das finden, das ist gar nicht so einfach. Mama ist versteckt. Aber die Vorfreude ist die schönste Freude. Warum freuen wir uns da nicht? Warum sind wir dann kriegsgrämige Krise-Peter? Und laufen umeinander. Sondern um was geht's denn? Ermuntern miteinander, dass wir wissen, dass der Herr es vorgesehen hat, dass wir uns keine Angst nicht haben müssen. Aber um den Tod zu verstehen, gehen wir einen Schritt weiter in Johannes Kapitel 11, ab Vers 11. Und da haben wir ein Beispiel, Tod von Lazarus. Das ist ein bisschen zu verstehen. Und jetzt vergleicht Jesus den Tod. Johannes Kapitel 11, ab Vers 11. Wie sprach er, und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagten ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Mit was vergleicht Jesus den Tod? Mit Schlafen. Und wenn du am Abend einschläfst und am nächsten Tag aufwachst, ist das ein Problem? Hoffentlich gut geschlafen, wenig komische Bilder vorher gesehen, dann schläft es sich besser. Fernseher mal auslassen. Ist so. Wenn du Kinder anschaust mit 6 Jahren, ist jemand 6 Jahre alt? Na wunderbar, dann geht's ab in die Schule. Aber wenn du 6 Jahre alt anschaust, wie viele negative Bilder, wenn Kinder negative Fernsehfilme anschauen, schlafen die ruhig oder ist da irgendein Problem in der Nacht? Komm mal zuschauen. Und wie schön ist, wenn ein Kind friedvoll schläft. Ist das schön? In einem Kinderwagen, ja, wenn du Schwesterchen anschaust und friedvoll schläft, ist doch schön. Und deswegen sollen wir was nicht machen, liebe Kinder? Komische Sachen anschauen, die so ganz interessant sind. Ja, ja. Hat jeden mal erwischt. Aber wenn ihr hier mit Schlaf vergleicht, in Johannes Kapitel 11, Kapitel 11, Vers 11, ab dem Vers hier, Jesus hatte von seinem Tod gesprochen, sie aber meinten, er rede von dem Ruhe des Schlafes. Dann nun sage ich ihnen, Jesus, gerade heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Dass die Menschheit glaubt, um was? Dass der Herr ihnen hat Lazarus was getan? Ihn erweckt von den Toten. Denn er hat schon, was haben wir gesagt, nach 4 Tagen etwas gerochen. Nach 4 Tagen, wenn jemand stirbt, dann ist es das Lebenslauf. Und es war nicht nur ein Einschlaf und er ist da geheilt worden, sondern bewusst, dass der Menschheit versteht, um was es geht. Um das auch weiter zu verstehen, müssen wir nachschauen, woraus besteht denn ein Mensch? 1. Mose Kapitel 2, ganz am Anfang, liebe Kinder, können wir es auch mitschauen vielleicht, in den ersten und zweiten Kapitel des Buches der Bibel, 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, dann sehen wir die Schöpfungsgeschichte, Vers 7, da bildete der Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also ist die Seele aus Körper und plus Geist. Warum muss der Mensch eigentlich immer so versuchen, irgendwas hineinzudenken? Wir hatten mal einen Bibelstundenkontakt einige Zeit und jetzt habe ich nur einen losen Telefonkontakt. Die Leute können von Reinkarnation nicht loslassen. Die können sich nicht befreien, danken, ich komme wieder, ich komme wieder, ich komme wieder. Sage ich, Mann, wäre das Lästige. Also wenn es mich wieder gibt, eine Katastrophe. Das reicht schon einmal. Oder nicht? Ja, Leute, versteht's? Ja, warum immer wieder? Warum muss Satan schaffen, dass der Mensch einen Wurm im Kopf kriegt und versucht, etwas ihm hineinzulegen? Was bringt denn das? Wunderbar, der nächste Gedanke. Einfach die Last wegzutun, du kannst das nächste Mal besser machen, übernächste Mal noch besser machen. Wunderbar. Was passiert, wenn der Mensch stirbt? Im Prediger. Im Prediger Kapitel 12, Vers 7. Wenn es nicht so einfach wäre. Manchmal ist das Einfache gerade sehr schwierig. Wenn man es einfach nur was annehmen müsste. Und ich denke aber, es betrifft uns jeden, weil jeden hat in der Familie, ob Eltern oder Geschwister, mal Tod erlebt oder wird Tod erleben. Und darüber nachzudenken, soll man sagen, wie gehe ich damit um mit dem Thema? Prediger Kapitel 12, Vers 7. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Also aus was hat der Herr erschaffen? Aus Staub, aus Erde, Mensch, hat den Odem eingehaucht. Und was steht hier geschrieben? Dasselbe? Geht auch wieder kehrt rum. Mehr einfacher kann es ja gar nicht dort stehen eigentlich. Der Tod ist genau das Gegenteil vom Leben. Somit ist Sterben die Umkehrung des Lebens, Lebensgebens eigentlich, muss man sagen, von Gott. Wenn der Mensch stirbt, so geht der Geist oben zurück zu Gott. Und so kann nicht irgendwas da fortwährend sein. Und so ist auch wie vorher, Seele ist Körper plus Geist, so kann man auch jetzt sagen, Seele minus Geist ist gleich Körper Staub, Ende. Aber der Mensch versucht immer, etwas drin rumzurühren, um es zu verändern. Denn wir können nie damit zufrieden sein, im Leben etwas annehmen. Auch Hiob hat sich das gefragt mit dem Tod. Wir haben noch im Prediger einen zweiten Text. Prediger Kapitel 9, ab Vers 5. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Auch ihr Lieben, auch ihr Hassen, auch ihr Eifern ist längst verloren gegangen. Und sie haben ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Das beste Volksspruch ist, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ist es so? Was nützt es? Ich habe sehr viel mit auch sehr reichen Leuten zu tun bei unseren Aufgaben. Und sage oft ganz pragmatisch zum anderen, wer damit hadert, ich möchte es auch haben und warum hat der das und jenes? Sage ich, du, meinst du, du kannst mehr essen? Wie viele Kinder? Hast du eine Frau? Hast du ein Auto? Was fehlt dir eigentlich, Kollege? Was hast du für ein Problem im Kopf? Weil oft, man meint immer, das, was man hat, ist nichts. Und was der andere hat, das will ich haben. Was ist das Grundübel in der Welt, in der Bibel geschrieben? Der Geiz, der Neid. Das Neid ist der Grundübel des Lebens. Denn es könnte andere ein Fahrrädchen mehr haben. Oder einen schönen Stift, Kinderchen, oder? Und andere können ein schönes Kleidchen haben oder eine Haarspange. Das ist schön alles. Aber ein hübsches Bild, ja. Wunderbar. Aber kann ich dem anderen auch vergönnen, ein hübsches Bild zu haben? Oder muss ich wirklich selbst als Mensch immer, und Satan schafft es wunderbar, diese Gier. Das, was ich habe, ist nichts wert. Und jetzt genau das, was ich nichts habe, das zieht einem. Das will ich haben. Ist es so? Und hier steht deutlich genug darüber. Und wenn hier im 5, Vers 6 und dann haben wir noch den Vers 10. Wenn das, 9, Vers 10, da, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deinem Kraft, denn es gibt weder Tun noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, in den du gehst. Also alles müssen wir loslassen. Was jetzt zu tun ist, haben wir zu tun. Ich habe in der Lektion erzählt, ich habe gestern erfahren, dass ein ehemaliger LKW-Fahrer von mir, der seit Monaten mit mir nicht mehr beschäftigt ist, nicht auffindbar ist mehr. Seit 6 Wochen wird er gesucht. Mann mit 65 Jahren, gestandenes Mannsbild, groß, kräftig. Für ihn war das Einzigste im Leben was? Geld. Wenn der andere 50 Cent mehr in der Stunde gibt, dann war er beim anderen schon. Das Einzige, was ihm ging, ist Geld. Und seine Frau ist vor geraumer Zeit tot aufgefunden worden im Auto in der Tiefgarage. Herzinfarkt, Kreislauf, tot. Das hat ihn aus der Bahn geworfen. Er konnte damit nicht umgehen. Denn sein Lebensziel hat ihn was? Ist implodiert. Das, was ich vorgestellt habe, Geld, Frau, Wohnung, ein Haus in Österreich, für ihn passt alles. Gute Rente, das war sein wichtigstes Ziel. Und auf einmal kommt etwas, was er zur Bahn wirft, was passiert dann? Bumm, liegst auf der Nase? Wenn du nicht weißt, um was es geht, wenn du nicht einen Halt hast, wie willst du deinen Alltag überstehen, Geschwister? Und was hat Gott uns für ein Vorrecht gegeben? Haben wir ein Ziel? Letzte Predigt. Haben wir als Gemeinde Wolfratshausen ein gemeinsam definierbares Ziel? Uns gegenseitig das Leben schwer zu machen? Zu hackeln und schauen, was der andere macht? Und was für Gesetzlichkeit und Sonstiges wir haben? Ist das wichtig? Anscheinend. Haben wir noch ein gemeinsam definierbares Ziel? Wisst ihr, wie schwer mir manchmal es fällt, wenn mir einer gegen einen Kahn fährt, nicht den anderen zu schütteln? Als Direktmensch, lebender Mensch, bin ich schon jemand, der sehr impulsiv ist. Entschuldigung, aber wenn einer mir so richtig in den Kahn fährt, dann musst du manchmal schon sehr zurückhalten und sagen, jetzt lass ein paar Tage vergehen, du rufst nicht an und sagst nichts, weil sonst kommt er mir gerade recht. Aber es ist gut so, dass man sagt, lieber Heiland, ruhig, lass die Zeit vergehen, die Zeit eilt, teilt und, was gibt es Drittes? Die Zeit eilt, teilt und heilt. Das ist wahr, Geschwister. Man muss nicht alles jetzt entscheiden und sofort muss ich drauf reagieren. Und das Mail muss innerhalb einer Viertelstunde beantwortet sein. Bei mir sicher nicht. Wenn es einem nicht passt, dann tut es mir leid. Aber früher haben wir noch Zeit gehabt, oder? Da war die Post unterwegs, mindestens einen Tag. Und dann musste man das Schreiben erstmal lesen. Und dann musste man es erstmal beantworten, hat man es wieder geschickt, hat wieder einen Tag gedauert. Und die Zeit hat man gehabt. Aber live ist live. Aber hier den Prediger, um das Thema Tod fortzuführen, wie viel wissen denn die Toten? Nichts. Was ist alles nicht mehr da? Alles, was du hier sammelst, ist alles Haschen nach Wind. Das ist schön, ich sammle auch gerne und mache und tue. Aber du musst wissen im Kopf, es ist alles vergänglich. Ich sage immer so, du kannst noch so viele Bäumchen im Walde pflanzen, der nächste Wipke kommt bestimmt. Das heißt, der nächste Sturm. Oder macht's? Liegen sie wieder da. Aber es ist so. Wie viel bekommen denn die Toten von dem mit, was auf der Welt geschieht? Haben die noch Anteil damit? Nichts. Also ist die Frage draus, können Tote denn erscheinen? Wer steckt dann hinter Totenerscheinungen? Satan. Sind das bewusst? Es kann niemand hier klopfen und sagen, hier, ich höre was und sonstige Gespinste und sonstige Sachen, was man alles mitkriegt. Es gibt keinen, der nicht irgendwo einen Verwandten, Bekannten, Freund hat, der irgendwas erzählt von der Mama. Und ich könnte genug erzählen von Kollegen selbst, der oft aufs Grab rennt, wo seine Mutter liegt und mit ihm kommuniziert. Einer dieser Freunde, wo ich euch schon erzählt habe, auf einmal geht im Wohnzimmer der Bämmel los, das Pendel los von der Uhr, von der großen Standuhr. Dann hört es wieder auf. Und das war die Mutter. Sag ich, Kollege, haben wir es überhaupt noch? Wer war das, der das Pendel anwirft und wieder aufhört? War das die Mutter? Ja, Entschuldigung, das ist Alltag. Jetzt erst vor kurzem gesagt haben, du, auf einmal geht bei ihm die Uhr wieder los. Sag ich, meine, weißt du, was das ist, Kollege? Muss dich wundern, dass es so zugeht. Das ist Satan, einer seiner Engel. Alltag live. Ein großer Kollege von mir im Erdbau, der rennt zum Grab seiner Mutter und sie spricht mit ihm. Da musst du mit dich auseinandersetzen. Was ist tot? Was ist, wer da erscheint? Ist es eine Mutter, die erscheint? Also entweder hat die Bibel recht oder nicht. In Johannes Kapitel 11. Ab Vers 20. Mit dem Tod Lazarus, was wir vorher gelesen haben. Johannes Kapitel 11, ab Vers 20. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Ist es nicht ganz menschlich? Er war nicht da, also ist der Bruder gestorben. Was haben wir für eine Chance? Wenn einer stirbt, drum ist es. Lebensweg. Aber hier, Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Also hat sie geglaubt? Wenn der Herr wiederkommt, dann am letzten Tag, auf der Wiederkunft, dann wird er auferstehen. Aber was sagt er? Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, und auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und eine bewusste Frage: Glaubst du das? Ist das so? An wem liegt es jetzt, dabei zu sein? An Jesus, am Herrn oder am Menschen? An wem liegt es, die Entscheidung zu treffen? Jeden Tag aufs Neue. An uns. Triff ich sie für die eine Seite oder für die andere Seite? Und was sagt Satan immer? Ja, du kannst noch lange spielen. Der Weg ist ja kein Problem. Wenn ich mal Rentner bin, wie oft ich das höre, ja, du mit deinem Glauben. Wenn du mal Rentner bin, dann reicht es immer noch lang genug, zum Glauben zu kommen. Sage ich, ja, wenn du meinst, da anzukommen, dann ist gut. Aber wenn es vorher rum ist, was machen wir dann? Zwei Dinge, die einem da im Wege stehen. Das eine ist der menschliche Tod. Und das zweite, was die Menschheit gar nicht weiß, was ist das zweite? Die Versiegelung. Wenn Jesus kommt davor, dass wer fern ein Gutes, fern ein Gutes, fern ein Böses, fern ein Böses. Das wissen die meisten gar nicht mehr. Dass der Herr einen Punkt setzt, so wie Noah, 7 Tage vorher, Punkt, jetzt ist die Türe zu. Und der Herr wird eine Versiegelung setzen, wo es heißt, links oder rechts. Du bist bei den Negativen, feinerhin oder fern ein Gut. Und was ist es dann? Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen, der Welt kommen soll. Und was war das Ergebnis davon? Was ist passiert? Wenn man daran glaubt und es ist, dann können im wahrsten Sinne des Berge versetzt werden. An wem liegt es dann? Mein Kleinglaube. Und wie schaffe ich denn, diesen Kleinglauben groß zu werden? Wenn ich alles selber regeln will, wenn ich immer alles selber Planungssicherheit haben muss und es muss alles bis auf den Punkt, klar, ist schön geordnet, alles wunderbar, und wenn die Akten stehen, super schön, alles, ja. Aber muss ich dann immer alles selber entscheiden? Oder kann auch meine Knie mal am Gebet sagen, Herr, führe es? Und besonders, wenn es nicht so kommt, wie es ist, diese drei Gegebenheiten, wo dieses Jahr 3 von vielen abgelaufen sind. Und da, wo der Bagger so wie ein Käfer auf der Nase lag, da werde ich euch noch eins verraten. Das erste Mal in der Geschichte in der Firma hat es passiert, dass innerhalb einer Stunde 2 Maschinen umgeschmissen worden sind. Da gab es noch eine zweite. Innerhalb einer Stunde haben sie geschafft, 2 Maschinen auf den Kopf zu legen. Eine lag auf der Seite, eine andere auf dem Kopf. Aber der Käfer, der da lag, so das, der Bagger, der wie ein Käfer auf dem Kopf lag, das war schon das Lustigste dabei. Das hat nicht lange gedauert, dann stand er wieder auf, Und wieder hochgezogen, rausgefahren, das ist alles dann erledigt gewesen. Aber du weißt es nicht. Und trotzdem leben wir so, als was kostet die Welt, sie gehört mir. Ich habe diese Woche Thema gehabt, weil jetzt Leute auf einmal Angst bekommen wegen Ukraine, wegen Afrika, bestes Fieber, Ebola-Fieber, wegen den ganzen Schwierigkeiten da in Irak und dergleichen. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist Iraker, hat mich gestern angesprochen, ob ich wüsste, was mit seinen Landsleuten passiert. Der ist dabei und sage ich ja. Und wenn Leute Angst bekommen, sage ich, wir leben eigentlich so, als was kostet die Welt. Wenn morgen an der französischen Grenze ein Super-GAU passieren würde, wäre dann übermorgen das Leben in Deutschland noch so wie heute? Wir leben auf der Insel der Glücklichen, der Seligen kann es eigentlich sagen. Ist zwar verboten, aber man denkt so. Aber wenn in ein Atomkraftwerk an der Grenze in Frankreich, wo einige sitzen, hochgehen würde, was wäre da mit uns? Verstrahlt? Und die Folge davon? Wäre dann das Leben noch so wie heute? Wir leben in den Tag, als was kostet die Welt? Ich habe vor kurzem etwas mitbekommen vom Bayern 1. Die beiden Brüder, zwei Brüder wohnten einst auf dem Berg Moria. Der Jüngere war verheiratet und hatte Kinder. Der Ältere war unverheiratet und allein. Die beiden Brüder arbeiteten zusammen, sie pflügten das Feld zusammen und streuten zusammen den Samen aus. Zur Zeit der Ernte brachten sie die Getreide ein und teilten die Gaben in zwei gleiche große Stöße. Für jeden einen Stoß Gaben. Ist doch gerecht, oder? Jeder bekommt die Hälfte. Obwohl der eine drei Kinder hat und der andere nicht. Als es Nacht geworden war, legte sich jeder der beiden Brüder bei seinen Gaben nieder, um zu schlafen. Der Ältere aber konnte keine Ruhe finden und sprach in seinem Herzen: Mein Bruder hat eine Familie, ich dagegen bin allein und ohne Kinder. Und doch habe ich gleich viele Gaben genommen wie er. Das ist nicht recht. Er stand auf, nahm von seinen Gaben und schlichtete sie heimlich, pscht, und leise zu den Gaben seines Bruders. Dann legte er sich wieder hin und schlief fest ein. In der gleichen Nacht nun, geraume Zeit später, erwachte der Jüngere. Auch er musste an seinen Bruder denken und sprach in seinem Herzen: Mein Bruder ist allein und hatte keine Kinder. Wer wird in seinen alten Tagen für ihn sorgen? Und er stand auf, nahm von seinen Gaben und trug sie heimlich und leise hinüber zum Stoß des Älteren. Als es Tag wurde, erhoben sich beide Brüder und wie war jeder erstaunt, dass ihre Gabenstöße die gleichen waren wie am Abend zuvor. Aber keiner sagte dem anderen ein Wort. In der zweiten Nacht wartete jeder ein Weilchen, bis er den anderen schlafen wähnte. Dann erhob sie sich und jeder nahm von seinen Gaben, um sie zum Stoß des anderen zu tragen. Auf halbem Weg trafen sie plötzlich aufeinander und jeder erkannte, wie gut es der andere mit ihm meinte. Da ließen sie ihre Gaben fallen, umarmten einander in herzlichen, brüderlichen Liebe. Gott im Himmel aber schaute auf sie hernieder und sprach: Heilig, heilig sei mir dieser Ort. Hier will ich unter den Menschen wohnen. Mich hat es berührt als Gemeindewolf vor 1000 Geschwister. Nicht immer einfach zu stehen und voranzugehen. Aber lass uns jetzt mal wörtlich einander mal zurufen. Sich gegenseitig eher was zutragen, als dem anderen was wegzunehmen. Und dem anderen mal alle Fünfe gerade sein lassen. Und nicht zu meinen, Recht muss Recht bleiben. Sondern Liebe den anderen zu tragen, auch wenn der andere verkehrt liegt. Das mag wohl sein. Der andere hat immer Unrecht. Aber Geschwister, wenn wir, und auch unseren Kindern geht es so, wenn wir drei Schwestern sind, dann sind wir also einfach. Und nicht immer der Recht hat, muss dann immer Recht bleiben. Sondern, Geschwister, wenn wir ein gemeinsam definierbares Ziel haben, ob unser Tod scheidet oder nicht, ob wir lebendig das Ziel erreichen oder als tot, keiner kommt dem anderen zuerst. Wir müssen nicht Angst haben, sondern was ist wichtig? Ich habe es gehört, nochmal. Wir müssen das Ziel erreichen, Geschwister. Und nicht, was wir hier rechten oder recht haben. Wisst ihr, es vergeht kein Tag nicht, wo eine Lokomotive meine Füße fährt. Manchmal bin ich auch eine Lokomotive, eine dicke. Aber es bringt uns nicht weiter. Damit habe ich nichts gewonnen. Sondern diese zwei Brüder haben es mir angetan, haben gesagt, wie schön wäre es, wenn wir lieber einander noch was dazugeben, wenn der andere mir was weggegeben hat. Was haben wir für ein Beispiel in der Bibel? Wenn der eine dir auf die Backe haut, dann sollst du ganz ungern. Die andere. Mir reicht das schon eine, wenn man wehtut. Warum soll die zweite mir auch noch wehtun? Brauche ich nicht. Aber ist es so? Demut lernen und sich zurückzunehmen und lieber zu ertragen ist tragen als auszuteilen, ist heute nicht mehr populär in der Menschheit. Heute ist was populär? Ellenbogen, Mobbing, voranzugehen, dem anderen eine in die Senkel zu stellen, anderen zu sagen, wo der Bartel den Most holt, das ist interessant. Aber ist das noch das, um was es geht? Wenn wir dorthin geraten wollen, wo wir heute durch Tod oder lebendig, was wir im 1. Thessaloniker Kapitel 4, 13 bis 18 haben, und das ist ganz was Wichtiges in der Bibel, Geschwister, wenn wir das zum Ermuntern gegenseitig haben wollen, dann ist es wichtig, gegenseitig zu tragen und zu ertragen. Und wie schön wäre es, wenn der Herr auch über die Gemeinde bei Pfarrhausen sagen würde, hier will ich unter den Menschen wohnen. Lass uns darüber nachdenken, Geschwister. Die Ferien sind nun vorbei. Es geht wieder los mit der Schule bald, Kinder, ja? Wann geht es denn los? Ja. Dieses Jahr, das ist auch so. Na, dann müssen wir aber uns mal sputen. In der Woche geht's los, ja? Und dann mit auch Dank sagen dem Herrn und die Gabe hat es mir auch verraten, wenn wir so viele adventistische Kinder dieses Jahr haben dürfen wie noch nie. Und es ist eine Freude zu sehen, bei all dem, was auch manchmal die Freude trübt, aber trotzdem zu sehen, die Gnade ist, dass der Herr es führt. Dass die Schule, Kindergarten und Hort, wir haben auch ein Gebetsanliegen, darf ich euch auch verraten. Auch die Gemeinde auf Pfarrhausen darf beten. Wir haben viele Gebetsanliegen, auch unsere Kranken und Sonstiges. Aber lasst uns beten für eine Realschule in München. Lass es mitgeben, für die Zeit für Realschule 2015-16 zu beginnen. Die Gebetsanliegen. Wie? Wissen wir noch nicht. Aber sind wir bereit, für etwas zu beten, was vor uns steht, wo der Wust, der Berg so groß ist, dass man gar nicht drüber schauen kann. Aber wenn es menschlich gesehen gar nicht geht, aber wenn es der Herr führt, wenn wir uns daran erinnern, ein Erlebnis miteinander zu haben. Realschule 2015-16 in München. Wisst ihr, was an der Schule steht? Was für ein Motto haben wir? Was heißt der Name der Schule? Immanuel. Gott mit uns. Der sei uns gnädig. Amen.